Inforadio Podcast.
Da ist weiter Dampf unterm Deckel. Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hat auch diese Woche weiter darüber gestritten, wie ihr Gesetz für einen Mietendeckel nun eigentlich aussehen soll. Das und mehr jetzt in unserem landespolitischen Wochenrückblick zur Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Thorsten Gabriel. Hallo. Also, der Mietendeckel. Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass die Wohnungsmieten in Berlin nicht nur für 5 Jahre eingefroren werden sollen, sondern es auch die Möglichkeit geben soll, zu hohe Mieten absenken zu lassen. Das findet die SPD schwierig, hat rechtliche Bedenken und die hat sie auch öffentlich geäußert, und zwar in Gestalt des regierenden Bürgermeisters in dieser Woche. Aber auch von anderer Seite gibt's Gegenwind. Jan Menzel fasst zusammen.
Der Streit war über die Tage so hochgekocht, dass Vertreter von SPD und Grünen sich bemüßigt fühlten, die Wogen zu glätten. Am Mietendeckel werde die Koalition nicht zerbrechen, betonten sowohl die baupolitische Sprecherin der SPD Iris Spranger als auch die grüne Fraktionschefin Antje Kappeck. Freilich ohne, dass erkennbar wäre, wie der Konflikt ausgeräumt werden kann. Dem RBB liegt eine interne Einschätzung zum Mietendeckel aus dem Haus des grünen Justizsenators Dirk Behrendt vor. Behrendts Verwaltung hält den Mietendeckel demnach im Grundsatz für machbar. Änderungsbedarf sieht die Justizverwaltung in Details. So sei nicht klar geregelt, wann die Bezirke und wann die Investitionsbank IBB Anträge auf Mietensenkung prüfen soll. Eine Unverhältnismäßigkeit und damit Verfassungswidrigkeit sei dem Gesetzentwurf aber nicht auf die Stirn geschrieben, heißt es wörtlich. Dieses Votum stärkt die Position der Linken, deren Landeschefin Katina Schubert bekräftigt, dass für ihre Partei Mietenabsenkungen der Kern des Mietendeckels sind.
Das Prinzip der Mietabsenkungen ist für uns nicht verhandelbar. Wie die Absenkung genau gestaltet wird, ob es da vielleicht nochmal eine Modifizierung gibt, die das Ganze noch rechtssicherer machen, das wird im Moment geprüft. Aber dass es die Möglichkeit zur Absenkung geben muss, das ist für uns nicht verhandelbar.
Auf der anderen Seite stehen die SPD und der regierende Bürgermeister. Michael Müller bekräftigt, dass der Mietendeckel für ihn ein Mietenstopp ist.
Wir müssen wegkommen von diesen radikalen Lösungen, die gar nicht umsetzbar sind, die auch juristisch hoch umstritten sind. Das schafft so viele Einzelfälle, so viele juristische Auseinandersetzungen, wenn man an die Absenkung geht. Davor sollten wir uns hüten.
Gestützt wird diese Auffassung durch ein mehrseitiges Schreiben der SPD-geführten Innenverwaltung, das dem RBB ebenfalls vorliegt. Darin ist von schwerwiegenden Risiken und verfassungsrechtlichen Bedenken die Rede. Es sei fraglich, ob das Land überhaupt befugt sei, in individuelle Mietverträge einzugreifen oder ob das Bundesrecht sei, schreiben die Hausjuristen. Den Plan, den Mietendeckel rückwirkend einzuführen, schätzt die Innenverwaltung ebenfalls als heikel ein, ebenso wie die Absenkung bestehender Mieten. Diese sei ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte, ohne dass es dafür eine ausreichende Rechtfertigung gebe, heißt es in dem Schreiben. Ungeachtet dessen verbreiten Koalitionspolitiker Optimismus, dass eine Einigung bei Mietendeckel gelingt. Mitte des Monats muss der Senat den Gesetzentwurf beschließen, sonst gerät der gesamte Zeitplan ins Wanken.
Weiter Zoff um den Mietendeckel, der Bericht von Jan Menzel. Auch das Berliner Abgeordnetenhaus macht jetzt erstmal 2 Wochen Herbstferien. Vorher hat es sich allerdings noch selbst reformiert. Aus einem sogenannten Halbtagsparlament wird nun, nein, kein Vollzeitparlament, sondern ein Hauptzeitparlament. So haben es die Abgeordneten getauft. Heißt im Kern mehr Geld und dafür längere Sitzungszeiten. Und die Abgeordneten müssen in Zukunft detaillierte Auskunft über ihre sonstigen Tätigkeiten geben. Stichwort Transparenz. Greifen wird das alles ab nächstem Jahr, und über all das habe ich mit dem Präsidenten des Berliner Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland, gesprochen. Und ich habe ihn zuerst gefragt, was ihm an dieser Reform besonders wichtig ist.
Das Erste ist, dass wir uns mal ein Stück ehrlich gemacht haben, weil viele Kollegen schon jetzt mehr oder weniger ganztags im Parlament tätig sind. Also dieses Bild, dass jemand seinem Beruf nachgeht und nebenbei Abgeordneter ist, das trägt ja schon seit vielen Jahren nicht mehr. Das Zweite ist, das halte ich für sehr wichtig, dass wir mit den Transparenzregelungen uns, glaube ich, jetzt auch am Deutschen Bundestag orientieren. Das heißt, es wird viel mehr nachvollziehbar, was und wo verdienen die Leute nebenbei noch etwas dazu. Und das Dritte ist, was für mich das Wichtigste ist, dass wir von den vielen Vorgängen, die wir vor uns herschieben, jetzt eine Chance haben, dass das, was ins Parlament eingebracht wird, auch in einem vertretbaren Zeitablauf bearbeitet wird. Auch das gehört ja zur Demokratie, nicht nur einen Antrag zu stellen, sondern ihn auch zu beraten und entweder anzunehmen oder abzulehnen.
Bleiben wir mal beim Stichwort ehrlich machen. Es war ja auch in der abschließenden Parlamentsdebatte davon die Rede, dass Abgeordnete gesagt haben, man verabschiedet sich von der Lebenslüge Teilzeitparlament. Aber warum gab es dann eigentlich nicht den Mut zu sagen, dann machen wir ein richtiges Vollzeitparlament? Das heißt also doppelte Diät, aber künftig nur noch halb so viele Sitze.
Naja, Vollzeitparlament hat ja nichts mit der Anzahl der Sitzen zu tun. Außerdem, von unserem Verfassungsverständnis her, können Sie einem Abgeordneten, auch keinem Bundestagsabgeordneten, eine Nebentätigkeit untersagen. Es gibt ja auch gute Gründe. Ich meine, das ist ja auch nachvollziehbar, wenn Leute sagen, wir wollen, weil wir gar nicht ewig in der Politik bleiben wollen und wir Freiberufler sind. Wir wollen die Möglichkeit haben, nach ein oder zwei Wahlperioden auch in unserem Beruf wieder weiterarbeiten zu können. Und da kann man eine Rechtsanwaltskanzlei nicht zumachen und sie dann plötzlich wieder aufmachen. Das sind Argumente, die man zumindest ernst nehmen muss. Und es gibt das Argument, dass eben auch die täglichen Erfahrungen im Berufsleben ja vielleicht einem helfen, in der politischen Diskussion Sachen richtig einzuordnen. Das macht keine Mehrheit der Abgeordneten, aber sind zumindest eben welche, die man auch mit ihren Argumenten ernst nehmen muss. Und insofern war das Ganze jetzt auch ein Kompromiss gewesen.
Aber nun kann ja jeder, der den Parlamentsbetrieb sagt, auf der einen Seite bestätigen, dass die Abgeordneten ganz sicher nicht so wenig zu tun haben und die meisten eben schon seit Jahren nicht nur halbtags ihr Mandat wahrnehmen, so wie Sie es da gerade auch beschrieben haben. Trotzdem wirkt natürlich eine Erhöhung der Diäten von knapp 4.000 auf mehr als 6.200 Euro brutto monatlich wie, sagen wir mal, ein sehr kräftiger Schluck aus der Pulle. Also das wäre ein Tarif am Schluss von fast 60% plus. Verstehen Sie, dass das bei manchen und jetzt nicht nur bei AfD-Anhängern, die AfD hat das ja sehr deutlich kritisiert, ich sag mal, merkwürdig ankommt?
Ist nachvollziehbar. Wir haben ja schon seit langem diese Diskussion. Wir schieben sie uns auch vor sich her. Wir hatten ja schon mal eine kleine Parlamentsreform. An das Thema Diäten hat man sich damals nicht rangetraut, weil auch kein Konsens zwischen den Fraktionen da erreichbar war. Das ist, wenn Sie so wollen, also nachvollziehbar, dass das im Teil der Bevölkerung auch sehr kritisch gesehen wird. Aber auf der anderen Seite, wenn wir es jetzt mit dieser Ausweitung der Ausschusssitzung, der Plenarsitzung auch machen, glaube ich, gibt es einen guten Grund. Und wir sind nach wie vor knapp unterhalb des Durchschnittes aller Landesparlamente. Auch das, finde ich, darf man ruhig betonen. Im Übrigen bei der Kritik der AfD will ich nur eins hinmerken. Die AfD war niemals gegen eine Frage Diätenerhöhung und Ganztagsparlament. Sie hat das nur verknüpft mit der Frage Verkleinerung des Parlaments. Aber dass sie für höhere Diäten bei der Frage Ganztagsparlaments immer eingetreten sind, das ist nun nachweisbar.
Im Gesetz heißt es jetzt folgerichtig, die Ausübung des Mandats steht im Mittelpunkt der Tätigkeit eines Mitglieds des Abgeordnetenhauses. Das zielt natürlich vor allem auf Tätigkeiten außerhalb der Politik, aber stellt sich damit nicht eigentlich auch die Frage von Amt und Mandat neu? Also sollten Senatorinnen und Senatoren weiter Abgeordnete sein?
Also diese Debatte gibt es auch schon sehr lange. Ich gebe zu, dass ich persönlich kein Anhänger davon bin, diese Trennung vorzunehmen. Also auch eine Regierung, Koalition kann ja mal scheitern. Und wenn dann Senatoren nicht mehr Senator sind und haben aber noch nicht mal mehr ein Mandat, dann sind sie komplett draußen. Und ich finde, wenn das so stimmt, dass die Fraktionen sozusagen immer ihre besten Leute in den Senat schicken, dann kann die Antwort nicht sein, dass zum Beispiel, wenn eine Regierung sich verändert, dann die Mitglieder der Regierung praktisch gar nicht mehr im Parlament vertreten sind. Es gibt einen Prüfauftrag in der SPD-Fraktion, mal zu schauen, ob so eine Regelung, wie wir sie in Hamburg oder in Bremen haben, bei uns verfassungsrechtlich umsetzbar ist. Das heißt, in der Zeit, in der ein Abgeordneter Mitglied der Regierung ist, dass in der Zeit das Mandat ruht und dafür jemand nachrückt. Das ist verfassungsrechtlich nicht ganz unproblematisch, aber Hamburg und Bremen machen uns das vor.
Ralf Wieland, der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses. Brandenburg ist dran. Und zwar im Bundesrat. Vorgestern, am 3. Oktober, übergab Schleswig-Holstein den Staffelstab an Brandenburg für den Bundesratsvorsitz. Jedes Bundesland ist alle 16 Jahre einmal an der Reihe. Ministerpräsident Woidke nahm den Staffelstab symbolisch entgegen. Die Amtszeit beginnt aber erst am 1. November. Bereits am Dienstag hatte er seine Schwerpunkte für das Präsidentschaftsjahr vorgestellt. Amelie Ernst war dabei.
Nach Mut verbindet, dem Motto der Schleswig-Holsteiner, kommt nun Wir miteinander. Was erstmal klingt wie eine leere Formel, will Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke in den nächsten Monaten mit Leben füllen, beispielsweise bei den anstehenden Entscheidungen zum Klimaschutz und zum Strukturwandel.
Wir miteinander, dann heißt das natürlich darauf zu achten, dass es nicht nur zu einem Erfolg im Klimaschutz wird, sondern auch zu einem Erfolg für die Wirtschaft und zu einem Erfolg auch für die Menschen im Land und dass vor allen Dingen sozial schwache Menschen nicht über alle Maßen stark belastet werden.
Außerdem wolle er sich während des Brandenburger Vorsitzes dafür einsetzen, dass sich die Bundesländer, aber auch die Regionen wieder mehr als Teil einer Gesellschaft verstünden, so Woidke, Um die deutsche Einheit voranzubringen, müssten beispielsweise noch mehr Bundeseinrichtungen in den ostdeutschen Ländern angesiedelt werden. Außerdem gehe es um soziale Sicherheit und um Fairness.
Ich denke da an die Grundrente, die in einer intensiven Diskussion momentan ist auf der Bundesebene. Und ich denke vor allen Dingen auch an einen fairen Umgang der Bundesregierung mit den Bundesländern, dass wir immer wieder Dinge haben, wo die Bundesregierung Dinge beschließt und am Ende zahlen Kommunen und Länder.
Ganz konkret wird das Motto Wir miteinander im zweiten Teil der Pressekonferenz. Die stinknormalen Superhelden aus Rathenow werden von Woidke als Landessieger des Deutschen Nachbarschaftspreises ausgezeichnet. Die Gruppe in schrillen Superheldenkostümen macht sich seit 7 Jahren ehrenamtlich stark für den Tier- und Umweltschutz.
Wir gehen dafür beispielsweise in die Schulen, versuchen die Kinder in den Themen Umweltschutz, Tierschutz und so weiter zu sensibilisieren. Wir haben in Rathenow einen Gemeinschaftsgarten, wo wir halt für und mit den Bürgern der Stadt so ein generationsübergreifendes Miteinander gestalten wollen. Wir werden das Ding gleich feierlich in die Luft halten, uns auf die Schulter klopfen und dann geht's aber für uns auch gleich schon wieder weiter, aufzuzeigen, dass halt jeder ein stinknormaler Superheld sein kann, der sein persönliches Umfeld grüner, liebevoller und sozialer gestalten kann.
Bernd und die anderen stinknormalen Superhelden stünden stellvertretend für viele, die sich ehrenamtlich engagierten. Auch in Brandenburg, sagt Michael Vollmann von der Stiftung nebenan.de, die den Nachbarschaftspreis ausgelobt hat. Gleichzeitig sollte der Preis aber auch zum Nachdenken anregen.
Leute wollen immer weniger den Kassenwart im Verein machen, aber wollen immer mehr auch auf ein Unterstützungsnetzwerk in ihrem Haus oder in ihrer Straße, in ihrer Nachbarschaft zurückgreifen können und auch Teil davon sein.
Mehr wir miteinander also. Vielleicht kommt das Brandenburger Motto für den Bundesratsvorsitz doch zur rechten Zeit, selbst wenn es erstmal nur eine Formel ist.
Brandenburg übernimmt den Vorsitz im Bundesrat, Amelie Ernst berichtete. 5,5 Milliarden Euro will der Bund den Ländern zahlen, um die Qualität des Kita-Angebots zu verbessern und Eltern von Kita-Gebühren zu entlasten. Nun ist bekanntlich in Berlin die Kita für Familien schon kostenfrei. Der Senat will die 240 Millionen Euro, die ihm zustehen, deshalb in andere Verbesserungen stecken. Die hat er in dieser Woche mit dem Bund verabredet, Kirsten Buchmann berichtet.
Mit dem Geld vom Bund will Bildungssenatorin Sandra Scheres Menschen motivieren, in Kindertagesstätten zu arbeiten.
Es ist wirklich ein sehr, sehr toller, erfüllender Beruf, ein anstrengender Beruf. Aber wir brauchen noch viele, viele Erzieherinnen in den nächsten Jahren.
Die Senatorin will Erzieherinnen dafür gewinnen, gerade auch in Kitas in sozialen Brennpunkten Kinder zu betreuen. Als finanziellen Anreiz dafür verspricht sie ihnen eine Zulage von 300 Euro im Monat.
Die Erzieherinnen in den sozialen Brennpunkten leisten eine immense Arbeit. Das ist eine Riesenherausforderung. Und wenn Sie sich die Gehälter der Erzieherinnen anschauen, dass Erzieher und Erzieher in sozialen Brennpunkten nochmal 300 Euro mehr zur Verfügung haben. Das ist viel Geld für diese Berufsgruppe.
An ihren Plänen gibt es allerdings Kritik. Das Geld lasse sich besser anders einsetzen, zum Beispiel für eine bessere Personal- und Sachausstattung in den Kitas, argumentiert etwa der bildungspolitische Sprecher der oppositionellen FDP-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Paul Freesdorf.
Wir sprechen uns dafür aus, die Kitas besser auszustatten, zum einen, und zum anderen dann die Erzieherinnen und Erzieher alle in der Gesamtheit in Berlin besser zu bezahlen, um den Beruf noch attraktiver zu gestalten.
Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft wiederum findet, die Vorhaben des Senats verbesserten nicht die Qualität und Arbeitsbedingungen in den Kitas. Laut der Bildungssenatorin soll die Kita-Brennpunktzulage aber ab August 2021 fließen. Für voraussichtlich 4.600 der landesweit rund 30.000 Erzieherinnen. Welche Kitas profitieren, könnte davon abhängen, ob sie in einem Quartiersmanagementgebiet liegen. Um in Berlin insgesamt genügend Kinderbetreuungsplätze zu schaffen, will Scheres auch die Arbeit der Tagesmütter und Väter attraktiver machen.
Wir stellen auch die Finanzierung um, dass die Kindertagespflegepersonen rund 25% mehr an Gehalt dann auch haben werden.
Unter anderem will sie ihnen 45 Euro monatlich je Kind für die Vor- und Nachbereitungszeit ihrer täglichen Arbeit zahlen. Das soll rückwirkend bereits ab 1. Januar dieses Jahres greifen. Ein Viertel der insgesamt rund 240 Millionen Euro vom Bund will Scheres für Tagesmütter und Väter in Berlin ausgeben. Dass ihre Zahl und damit die Anzahl ihrer Betreuungsangebote steigt, ist wichtig, denn es werden mehr Kinder geboren, außerdem ziehen Familien nach Berlin. Immer wieder hatte es bei der Kinderbetreuung Engpässe gegeben. Auch in den nächsten Jahren werden tausende Kinder zusätzlich erwartet.
Mehr Geld vom Bund für die Kita-Betreuung, der Bericht von Kirsten Buchmann. Und das war der Schlusspunkt unter unserem landespolitischen Wochenrückblick. Danke für Ihr Interesse, sagt Thorsten Gabriel.
Inforadio Podcast.